Ich lese uns einmal heute den Bibeltext für die Predigt vor. Es steht im Lukas-Evangelium Kapitel 14, die Verse 25 bis 36. Was kostet, ein Jünger Jesu zu sein? Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen: Seht euch den an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht vor allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm weitergeben? Es ist dann nicht einmal mehr ein Dünger für den Acker geeignet. Man kann es auch noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre.
Im Laufe der letzten Woche habe ich mich mehrmals gefragt bei den Vorbereitungen: Bist du eigentlich völlig bescheuert, so einen Text auszuwählen? Wie kann man über so einen Text predigen, wenn man Menschen für Jesus gewinnen will oder wenn man dazu anregen möchte, sich über Jesus Gedanken zu machen? Du bist schuld, wenn immer weniger Leute kommen. Dieser Text wird dazu führen, dass wir wieder mehr Plätze zur Verfügung haben. Und ja, vielleicht kann das passieren. Ich glaube, mit seinem letzten Satz in diesem Abschnitt: Wer Ohren hat und hören kann, der höre, möchte Jesus uns sagen: Geht mit dem, was ich euch zu sagen habe, nicht so um wie mit den Sicherheitshinweisen einer Stewardess vor dem Flug. Habt ihr mal darauf geachtet, wer da zuhört? Eigentlich ignoriert das fast jeder. Zuhören tun die, die zum ersten Mal fliegen, die besonders höflich sind von Natur aus und die panische Angst haben. Die hören zu. Hier lesen wir, dass Jesus sich den Massen zuwendet, der Menge, den Scharen an Leuten, die dort bei ihm sind. Und dann mit diesen krassen Worten und mit diesen krassen Bildern und Veranschaulichungen, die er hier gebraucht, zu ihnen spricht und so deutlich macht: Hier geht es um etwas ganz Wichtiges, was ich euch zu sagen habe. Denkt eher an einen Flug in 10.000 Meter Höhe, wo es plötzlich ruckelt und die Sauerstoffmasken vor eurem Gesicht baumeln. Wenn dann eine Durchsage vom Kapitän kommt und dann nochmal die Sicherheitshinweise, wer wird dann wohl zuhören? Wahrscheinlich alle. Wir haben uns in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht über das Thema Begegnung mit Jesus. Wir haben uns viele Momente angeguckt, wo Menschen Jesus begegnet sind. Ganz unterschiedliche Menschen, in ganz unterschiedlichen Situationen. Und alle haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus immer genau wusste, was sie brauchen. Und dass er immer ihnen genau das gegeben hat, was sie gebraucht haben. Genau das macht Jesus Christus als Sohn Gottes aus. Er will die tiefsten Sehnsüchte dauerhaft stillen. Er kennt sie und er will sie bedienen. Er ist dazu bereit, indem er uns einlädt, indem er alle Menschen einlädt, ihm zu vertrauen und bei ihm Identität und Sicherheit zu finden. Spätestens bei Abschnitten wie diesen, den wir gerade gehört haben, wird klar, dass es nicht mehr ausreicht, Jesus einfach nur als einen netten Morallehrer anzusehen und zu akzeptieren. Einer, von dem man ethisch noch was lernen kann. Einer, der von Liebe angetrieben etwas Gutes für die Welt und für uns möchte. Einer, an den wir uns immer dann wenden können, wenn es brenzlig wird, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen. Das ist ihm nicht genug. Und er sagt, dass es auch für uns nicht genug ist. Und das sagt er hier sehr deutlich. Ich bin nicht gekommen, damit du mich zu deinen Plänen, du mich zu deinen Leidenschaften, du mich zu deinen Ideen, du mich zu deinen Ambitionen, du mich zu deinen Prioritäten irgendwie hinzufügst und mich dazu gebrauchst, irgendwelche Lücken zu füllen. Jesus kommt mit der Frage, bist du bereit, alle deine Pläne, alle deine Ideen, alle deine Ambitionen, alle deine Prioritäten, dein ganzes Leben mir unterzuordnen? Bist du bereit, mich zu deiner Top-Priorität zu machen? Und er hat immer mal wieder solche Aussagen rausgehauen in unterschiedlichen Situationen, die man eben nicht leicht schlucken kann, die man eben nicht leicht kauen kann, die man eben nicht leicht verdauen kann. Also von wegen guter Morallehrer, der uns weiterhilft, das funktioniert bei dieser Stelle spätestens nicht mehr. Es greift zu kurz. Aber bevor wir hier jetzt irgendwelche vorschnellen falschen Schlüsse ziehen, lasst uns mal versuchen hinzuschauen und zu verstehen, was er hier gemeint hat oder was er gemeint haben könnte. Jesus spricht hier zu einer Menschenmenge. Er dreht sich um zu einer Menschenmenge. Natürlich zuerst damals ganz konkret an diesem Ort in dieser Zeit zu den Menschen, die dort zusammen waren. Aber der Anspruch von Jesus ist es, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, die Welt zu retten und zu allen Menschen, in allen Kulturen, zu allen Zeiten etwas zu sagen zu haben. Das heißt, lasst uns mal das Experiment machen, uns hier voll einzuschließen. Ich glaube, das ist legitim, das sehr persönlich zu nehmen. Wie also sollen wir das bitte richtig einordnen, wenn Jesus, der von sich sagt, ich bin die Liebe, der Liebe lehrt, der Liebe lebt, der Liebe zeigt, der zur Liebe auffordert. Wie soll man das einordnen, wenn der hier plötzlich sagt, wer mir folgen will, muss Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben zurückstellen, steht in dieser Übersetzung. Im griechischen Text steht hier hassen. Er muss alles das hassen. Und weiter, als wäre das nicht genug, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Nachfolger sein. Es ist da nicht berechtigt, einfach mal kritisch hinzugucken und auch Fragen zu stellen. Im letzten Gottesdienst haben wir uns die Begegnung zwischen Jesus und Saulus, diesem Christenverfolger, diesem Mörder, angeguckt, der durch diese Begegnung mit Jesus komplett verändert wurde. Es gab sein Leben vor dieser Begegnung, dann gab es die Begegnung mit Jesus und dann gab es sein Leben nach der Begegnung. Ein völlig anders verlaufendes Leben nach dieser Begegnung mit Jesus. Die Nachfolge. Der Zeitraum, wo er statt seinen eigenen Zielen zu folgen, er die Ziele von Jesus auf sein Leben angewendet hat. Und dieser Text hier, den wir gerade gelesen haben, der konzentriert sich auf diesen dritten Abschnitt, den der Nachfolge, also die Zeit zwischen der Begegnung mit Jesus Christus und dem eigenen Tod. Die Zeit, in der es darum geht, Jesus zu folgen, Jesus zu dienen, Jesus zu gehorchen, unsere Maßstäbe nach Jesus zu richten, an Jesus zu glauben. Und mit diesem Abschnitt fragt Jesus die Masse der versammelten Menschen, also den Mix aus Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen dort waren und die auf ihrer geistlichen Reise an ganz unterschiedlichen Punkten waren, vor der Begegnung, dicht an der Begegnung, kurz nach der Begegnung oder schon lange mit Jesus unterwegs, die fragt er ziemlich deutlich, willst du das? Und kannst du das? In dieser Menge waren Menschen, die gekommen waren, um Jesus zu beobachten. Es waren Menschen da, die waren gekommen, um Jesus zu beurteilen, um abzulästern, um ihn zu sehen, um bei der großen Show dabei zu sein. Jesus hatte viele Wunder getan, das wollten sie erleben. Da muss man mal live dabei gewesen sein. Große Gefühle, viel Action, Wunder. Sie waren dabei, weil sie eingeladen wurden, von jemandem mitzukommen. Sie waren vielleicht echt interessiert. Vielleicht waren es wirkliche Nachfolger, die gleichen Gründe, warum Menschen heute vielleicht hier sitzen. Ein Mix aus ganz unterschiedlichen Menschen, die an ganz verschiedenen Punkten in ihrem Leben sind. Und Jesus sagt zu dieser Masse, wisst ihr was, es geht mir nicht um möglichst viele Likes auf Facebook. Es geht mir um echte Nachfolger. Willst du das sein? Kannst du dir vorstellen, dass dein eigenes Leben immer weniger Bedeutung für dich hat und du gleichzeitig dadurch trotzdem gewinnst und Plus machst, weil du immer mehr verstehst, was ich für dich bedeute. Und das sagt er in aller Deutlichkeit für die, die sagen, klar will ich das, und für die, die sagen, keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, und für die, die sagen und fragen, was heißt das denn? Und für die, die sagen, niemals will ich das. Und für die, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffen kann. Und dann beschreibt Jesus ganz offen, ohne etwas zurückzuhalten, ohne auf irgendwann das Kleingedruckte zu verweisen, was es bedeutet, Christ zu sein. Das ist nämlich das Gleiche wie Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Was es kostet, was es bedeutet, wie es sich anfühlen kann, welche Schwierigkeiten auftauchen können, wenn jemand mit allen Konsequenzen Ja zu Jesus und damit immer mehr Nein zu allen anderen Dingen in seinem Leben sagt, die bisher so wichtig waren. Vater, Mutter, Geschwister, Partner, Kinder und sogar das eigene Leben. Diese Dinge zu hassen. Was bedeutet es, kam mir dann die Frage, was bedeutet es, auf diese Art etwas zurückzustellen oder zu hassen, die Jesus hier fordert? Verlangt er wirklich von seinen Nachfolgern, sich zu, darf ich so deutlich sagen, kleinen und großen Arschlöchern zu verändern und auch so zu handeln? Wie passt das zusammen mit dem Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter lieben und du sollst auch deine Feinde lieben sogar? Wie passt das zusammen? Die Aufzählung Vater, Mutter, Partner, Kinder, Geschwister macht deutlich, was damals in dieser patriarchalischen, familienorientierten Kultur wichtig war. Familie, Tradition, weitergeben. Man hat innerhalb der Familie geheiratet und es ging darum, den Namen fortzuführen und eine Tradition fortzuführen. Familie war die Hauptsache. Heute in unserer individualistischen westeuropäischen Gesellschaft haben wir andere Statussymbole, andere Dinge, von denen es wichtig ist, die zu haben oder weiterzugeben, Beruf, Geld. Und deswegen sind manche der Aussagen, die Jesus macht, auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Aber ich glaube, es ist egal, zu welcher Zeit und in welcher Kultur das gelesen wird, es geht Jesus darum, die Dinge, die uns unsere Identität geben, Familie, Nachkomme, Grundbesitz, Tradition, Beruf, Geld, das hier anzusprechen. Und all diese Dinge eines normalen, durchschnittlichen Lebens schaut Jesus sich an und sagt, zu all dem müsst ihr ein fröhliches und immer mehr ein fröhliches Nein finden. Es wird nicht funktionieren, das alles zu behalten und gleichzeitig mich irgendwo dazwischen schieben zu wollen. Kommt bitte nicht zu mir, um ein besserer Ehemann zu werden. Kommt bitte nicht zu mir, um eine bessere Ehefrau zu werden. Kommt bitte nicht zu mir, um ein fröhlicheres oder ein spannenderes oder ein besseres oder ein erfüllteres Leben zu bekommen. Dafür möchte ich mich nicht gebrauchen oder missbrauchen lassen. Erstmal geht es einfach nur um mich, sagt Jesus, und meine Beziehung zu dir. Und nicht um mich, um zu etwas zu kommen. Es geht Jesus nicht darum, oder es geht ihm nicht darum, Jesus zu folgen, um ein besserer Mensch zu werden. Es geht nicht darum, ihm zu folgen, um ein spannenderes Leben zu haben. Es geht zuerst darum, Jesus zu bekommen, unabhängig von den Folgen. Es wird definitiv passieren, dass es spannender wird. Es wird auch definitiv passieren, dass es interessanter wird. Weil es einfach diese Beziehung, das Größte und das Schönste und das Gewaltigste und das Relevanteste und das Spannendste ist, was einem Leben passieren kann. Aber es geht nicht darum, Jesus als Mittel zum Zweck für irgendwas zu bekommen. Es geht um Jesus. Es geht um die Wahrheit und nicht zuerst um die Relevanz, obwohl Jesus das Relevanteste ist, was einem passieren kann. Es geht um die Wahrheit, um Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jetzt werden manche vielleicht sagen, das ist kein Problem für mich, ich hasse sowieso meine Familie oder ich hasse mich. Zu denen sagt Jesus dann, es geht im Übrigen auch noch darum, deine egoistischen Gefühle, weil nichts anderes ist das, auch noch abzugeben. Es geht um Jesus und nicht so sehr um den Wunsch nach Selbstbestimmung. Wir haben immer noch nicht geklärt, was dieses Hassen hier bedeutet oder das Aufgeben. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, und die, ich glaube, die passt nicht so sehr in die Summe aller Aussagen, die Jesus gemacht hat. Die erste Möglichkeit wäre, er fordert hier auf, aktiv zu hassen, also aktiv ein eklig ablehnender Mensch zu werden, mit allen Konsequenzen. Oder zweitens, und ich glaube, das ist hier gemeint, er beschreibt ein Verhältnis. Es geht ihm um einen Vergleich, bei dem die Liebe die Grundlage für diesen Vergleich bildet. Wenn wir erkennen, wie sehr Gott uns in Jesus Christus seine Liebe gezeigt hat und wir uns ihm anvertrauen und wir diese Liebe immer mehr in ihrer Tiefe, in ihrer Breite, in ihrer Höhe, in ihrer Vollkommenheit erleben, dann werden wir uns fragen, wie wir so lange ohne das klar gekommen sind. Im Verhältnis wird uns das, womit wir uns bisher abgefunden und zufrieden gegeben haben, erscheinen wie Kindergarten. Und das Neue so unvergleichlich groß und schön und umfassend. Das, was wir durch eine Beziehung zu Jesus für unser Leben gewinnen, wird zum neuen Vergleichspunkt für alles andere, was bisher in unserem Leben da war. Aber als Folge, nicht als Motivation, um das Neue zu bekommen. Also, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, irgendwann, das fordert Jesus hier heraus, uns zwischen den Dingen, die hier aufgezählt sind, und Jesus zu entscheiden, muss Jesus die Entscheidung gewinnen oder die Wahl gewinnen. Ansonsten haben wir wahrscheinlich die Größe und die Schönheit und die Vollkommenheit von Jesus noch nicht richtig verstanden. In muslimisch geprägten Kulturen und Ländern kann diese Entscheidung für Jesus sehr häufig dazu führen, dass es zu einem wirklichen Bruch innerhalb der Familie kommt. Entweder ausgestoßen werden, verfolgt werden. Eine Entscheidung für Jesus kann auch eine große Belastung für eine Familie sein oder für eine Partnerschaft oder für eine Freundschaft, wenn wir deswegen nicht verstanden oder nicht akzeptiert oder abgelehnt oder was auch immer werden. Vielleicht wird es deutlicher, wenn ich ein Beispiel aus unserem Alltag nehme. Man kann zwar mit zwei Fußballvereinen sympathisieren irgendwie, so einer bin ich, aber man kann nicht gleichzeitig verrückter Anhänger von Bayern sein und gleichzeitig mit gleicher Intensität ein Anhänger von Dortmund sein. Das wird nicht funktionieren, das ist auch für jeden nachvollziehbar. Oder von Turbine Potsdam und vom 1. FFC Frankfurt bei den Frauen. Also, auch wenn man den anderen dann nicht aktiv hasst, aber man liebt und verehrt das eine so sehr, dass es irgendwie, Dortmund, ja, das hasse ich ja. Oder ich liebe Kaffee und ich hasse Tee. Dann hasse ich nicht aktiv diesen Tee, sondern im Verhältnis zwischen dieser Liebe und diesem anderen, das entscheidet dieses Wort hassen oder zurückstellen. Also Jesus redet hier, indem er das Wort hassen gebraucht, zurückstellen gebraucht, eigentlich von Liebe. Ich habe keine Ahnung, warum er das so kompliziert macht. Er hätte es irgendwie auch einfacher sagen können. Eine Begegnung mit Jesus schafft eine völlig neue Kategorie gegenüber allem, was wir bisher erlebt haben. Er sagt, ich biete dir eine Liebe an und ich möchte von dir so zurückgeliebt werden, dass alle verschiedenen menschlichen Formen der Liebe, die du bisher kennengelernt hast oder auch die du bisher so schmerzlich vermisst hast in deinem Leben, zu Eltern, zum Partner, zu Kindern, zu Geschwistern, zu dir selbst und wenn sie noch so perfekt scheint, im Vergleich zu der Liebe, mit der ich dich liebe, wirkt das, wenn du diese Liebe erkennst, wie hassen, wie zurückstellen. Und wenn das stimmt, dann ist das total überwältigend und unglaublich. Und wenn wir merken, dass wir bei ihm genau das bekommen, was wir wirklich brauchen, werden im Verhältnis dazu die Dinge immer unwichtiger, von denen wir dachten, dass wir sie wollten immer. Ein Nachfolger von Jesus zu sein oder zu werden, ist sowohl eine Kopfsache als auch eine Herzenssache. Es ist eine Entscheidung und es ist Emotion. Es ist Wissen und es ist Gefühl. Es sind Argumente und es sind unerklärliche Dinge. Und ist das nicht genau irgendwie eine Beschreibung von Liebe? Wenn mich jemand fragt, was ist Ehe? Und ich sage, Müll rausbringen, Blumen kaufen müssen, nicht mehr im Stehen pinkeln dürfen, dann stimmt das irgendwie alles, aber es beschreibt nicht Ehe, weil der Faktor Liebe fehlt. Das kann natürlich alles sein, aber auf der Basis von Liebe. Wenn jemand fragt, was bedeutet Nachfolge, dann können wir natürlich antworten, Bibel lesen, beten, Gottesdienst besuchen, sich bemühen, richtig zu handeln, es ist anstrengend, Lieder singen, die mir nicht gefallen, dafür werden sie häufig wiederholt, alles das. Ja, das ist es vielleicht auch. Aber auf der Basis einer Liebesbeziehung zu Gott. Ohne Liebe ist Ehe ein Gefängnis. Und ohne Liebe ist Nachfolge oder Glaube, Religion und Dogmatik leer, anstrengend, zu nichts führend. Und Jesus sagt, nach so einer Beziehung zu dir sehne ich mich, die von Liebe geprägt alle anderen Bereiche dann auch prägt. Es ist also nicht dieses aktive Hassen oder Aufgeben von Dingen gemeint. An dieser Stelle glaube ich nicht. Ich habe einen Kommentar gelesen, der hat es für mich ziemlich treffend beschrieben. Es ist so ähnlich wie mit den Sternen. Die sind da und die bleiben auch da. Aber wenn die Sonne aufgeht und alles hell macht, dann sieht man die Sterne nicht. Und trotzdem sind sie da und die Sonne beeinflusst alles das. Und um das zu verdeutlichen, benutzt Jesus einige Vergleiche, um das zu erklären, was er mit dieser neuen Lebensweise meint. Jeder, der nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist interessant, er sagt hier nicht, nehmt meine Lehre, nehmt euch an mir ein Beispiel, macht es so wie ich. Das würde nämlich nicht funktionieren. Beim ersten Schritt würden wir hinfallen und das ging gar nicht. Aber er sagt, tragt euer Kreuz und folgt mir. Wenn man damals jemanden gesehen hat, der sein Kreuz trägt, also den Querbalken zu seiner eigenen Kreuzigung, zur Hinrichtung getragen hat, dann wusste jeder, der ist schuldig. Und für den gibt es jetzt keinen Ausweg mehr. Das ist sein letzter Gang. Und auf diesem Weg wurde er noch bespuckt und beschimpft und geschlagen und gehänselt, obwohl er sowieso das Gewicht von dem, was er zu tragen hatte, kaum tragen konnte. Und für diesen Schuldigen auf dem Weg dorthin gibt es jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, das hatte ich mir aber anders gedacht, das scheint doch irgendwie nichts für mich zu sein, hatte ich mir anders vorgestellt. Es gibt in diesem Moment kein Entkommen mehr. Und es ist auch nicht nötig zu entkommen, das sagt Jesus hier. Er hat sich bei seiner unschuldigen Kreuzigung, wo er alle Schuld auf sich genommen hat, so sehr mit jedem von uns identifiziert, dass er jetzt von seinen Nachfolgern das Gleiche macht, weil er schon die Lösung geschaffen hat. Er hat sein Leben aufgegeben, Jesus hat sein Leben aufgegeben, damit wir ein neues Leben bekommen können, viel größer, viel wertvoller, viel umfassender als alles, was wir bisher kennen. Und indem wir das machen, ihm nachfolgen, wird es noch größer, weil wir unglaublich gute Erfahrungen machen. Warum? Paulus beschreibt es in einem Brief an die Kolosser im Neuen Testament. Er sagt, Als Nachfolger seid ihr mit Jesus gestorben, wart mit ihm begraben und seid mit ihm auferstanden. Und das hat enorme Auswirkungen darauf, wie Gott uns sieht. Wenn Gott seine Nachfolger sieht, sieht er in ihnen seinen Sohn Jesus. Und für den empfindet er nichts anderes als unendliche Liebe. Rettung, gerettet zu werden, ist für uns kostenlos. Es hat Gott alles gekostet, seinen Sohn. Nachfolge kann uns einiges kosten. Unsere Rettung passiert von einem Moment auf den anderen. Nachfolge kann sich manchmal ziehen, weil es ein lebenslanger Prozess ist. Bei uns, bei unserer Rettung, tut Gott etwas für uns. Bei Nachfolge tun wir etwas zusammen mit Gott. Und der Vergleich mit der Kreuzigung hier, ich glaube, dass das Absicht ist. Jesus hätte auch sagen können, nehmt euch eine Pistole und macht schnell Schluss. Aber ich glaube, er lädt uns ein hier in einen lebenslangen, anstrengenden vielleicht Prozess, von dem wir wissen, wie er ausgeht, in einen Prozess zwischen der Begegnung mit Jesus und dem eigenen Tod als Übergang in die Ewigkeit. Und in dieser Zeit kann einiges passieren. Es wird einiges kosten, aber am Ende wartet die Herrlichkeit, die Vollkommenheit. Aber der Weg dahin ist nicht zwingendermaßen ein leichter Weg. Der Linus, unser Sohn, hat Karten für das Spiel Bayern gegen Hertha in Berlin am 23.03. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich habe gesagt, du musst dir gut überlegen, ob es dir das wert ist, in kompletter Bayern-Montur durch die Hertha-Fans zu laufen und mit denen in der S-Bahn zu sein. Das kann schmerzhaft sein. Das kann einiges kosten. Das könnte Hass und Leiden bedeuten. Und es geht nur um Fußball. Und deswegen sagt Jesus hier an dieser Stelle, überlegt euch gut, überlegt euch vorher gut, ob ihr das wollt, ob ihr das könnt. Es wird anders weitergehen als bisher, aber es wird große Auswirkungen haben. Es gehört dazu, wenn man dem Meister folgt. Linus folgt Bayern und wenn wir dem Meister folgen, Jesus. Ich mag die Verkündigung nicht, in der gesagt wird, du hast Probleme, komm zu Jesus, dann wird alles gut. Oder du hast Sorgen, komm zu Jesus, du brauchst Hilfe, komm zu Jesus, er wird dir helfen. Ja, das wird er tun. Dort gibt es Segen, er erhört Gebete, er versorgt dich, gibt tolle Gefühle. Ja, das kann sein. Ich verstehe Jesus hier aber anders. Er sagt hier, folg mir, aber überleg dir sehr gut, auf was du dich einlässt. Es könnte für dich härter werden, als es bisher war. Es ist eine Entscheidung für den Weg mit mir zum Kreuz. Überschlage vorher die Kosten, wie beim Hausbau, damit es nicht endet wie beim Berliner Flughafen und die ganze Welt über dich lacht. Mach dir bewusst auf der einen Seite in der Tabelle, was es bedeuten kann, wenn es hart wird, wenn es steinig wird, wenn es einsam wird, wenn du krank wirst, wenn alle anderen was anderes sagen, wenn dein Freund plötzlich stirbt, wenn du Schmerzen hast, wenn dein Ehepartner dir das Herz bricht, wenn eins deiner Kinder ausflippt, was auch immer, wenn du bedroht wirst, wenn dein Leben total anders läuft, als du es dir eigentlich gedacht hast. Mach dir das klar. Wirst du auch dann noch Jesus folgen wollen? Mach dir aber auch klar, was auf der anderen Seite dieser Tabelle steht, auf der anderen Seite der Rechnung, was Jesus für dich getan hat und ob es das nicht wirklich wert ist. Ich glaube, Jesus sagt hier an dieser Stelle, es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Entweder du folgst mir oder du tust es nicht. Ein bisschen funktioniert nicht. Entweder du dienst mir oder du tust es nicht. Ein bisschen funktioniert nicht. Wenn mir die Umstände gefallen, wenn die Kirche in Ordnung ist, wenn die Predigt okay ist, wenn es sich um mich gekümmert wird, was auch immer. Entweder du stellst dich ihm zur Verfügung oder du tust es gar nicht. Ein bisschen, glaube ich, funktioniert nicht. Sobald da noch ein Wenn-Dann übrig ist, behandeln wir Jesus wie eine Stewardess. aber nicht wie den Retter. Eine Stewardess, deren Infos man gut ignorieren kann, weil im Notfall ist sie ja irgendwo greifbar. In dem Moment willst du und will ich der Bestimmer sein und die Regeln festlegen und nicht Jesus über unser Leben bestimmen lassen. Und Jesus sagt hier, du kannst nicht gleichzeitig mein Nachfolger sein und die Regeln festlegen wollen. Das widerspricht sich. Ich weiß, ich sollte eigentlich mehr mitarbeiten, mehr geben, aber. Ich weiß, ich sollte eigentlich bestimmte Dinge in meinem Leben lassen, aber. Die Frage ist, auf welcher Basis triffst du deine Entscheidungen? Sind es Mehrheitsentscheidungen? Sind es Gefühlsentscheidungen? Oder triffst du sie als Nachfolger von Jesus, der bereit ist, sein Kreuz zu tragen? Und an dieser Stelle war ich an dem Punkt zu sagen, ich möchte das, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann habe ich gedacht, ja, aber am Anfang steht die Entscheidung dafür, weil Gott sich für mich entschieden hat. Und dann kommt ein langer Prozess mit Aufs und Abs, mit Höhen und mit Tiefen, mit Vor- und Zurück. Kreuzigung ist im Gegensatz zu Erschießen ein langsamer Tod und ein langsames Abschiednehmen vom alten Leben auf dem Weg zur perfekten Ewigkeit. Und ich glaube, dass deswegen Jesus hier auch bewusst dieses Bild wählt. Und das Gute ist, Jesus weiß genau, wie sich das anfühlt. Und deswegen ist er sehr geduldig und er ist an unserer Seite. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus in uns, den er über alles liebt, und er wartet auf der anderen Seite des Todes auf uns, um uns in die Arme zu nehmen. Ich merke, wie schwer das ist, wirklich diese Kosten abzuschätzen. Aber es ist sicher, diesen Weg zu gehen und zu wissen, auf diesem Weg ist Jesus an unserer Seite. Und er kennt den Weg, weil er ihn selbst schon gegangen ist. Ich habe am Freitagabend ein Interview mit einem der Oppositionskämpfer in Kiew gesehen, in den Tagesthemen. Und dieser Mann hat gesagt, es ist ein harter Kampf hier. Es kostet viel, aber ich kämpfe aus Liebe zu meiner Frau und zu meinen Kindern, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Dafür nehme ich das alles auf mich. Ich habe mich zu Hause von ihnen verabschiedet und ich rechne damit, hier für diesen Auftrag zu sterben. Und ich dachte, es ist interessant, dass viele Menschen in ihrem Leben sowieso einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen, um Ziele zu erreichen. Unterschiedliche Ziele, ein faireres Leben, ein besseres Leben. Aus Liebe. Und auch in diesem Moment hat er sich die Frage nach den zu erwartenden Kosten gestellt. Und er war sehr realistisch. Es ist also nicht nur bei der Beziehung zu Jesus so, aber fairerweise sagt Jesus sofort, was uns erwartet. Und das finde ich sehr gut. Jesus sagt, das kann, das muss, das darf jeder für sich einfach mal durchrechnen. Dazu lade ich euch ein. Und für die, die noch keine Beziehung haben zu Jesus, stellt sich dann die Frage, ist das ein faires Angebot? Und für die, die von sich sagen würden, ich bin Christ, ich bin Nachfolger, stellt sich die Frage, hat Gott wirklich Zugang zu allen Bereichen meines Lebens? Hat Gott wirklich Zugang zu allen Bereichen deines Lebens? Besitz, Zeit, Gaben, Geld, Sex, Familie, Finanzen. Vertraust du darauf, dass er dich wirklich mit dem versorgt, was du brauchst und wirklich für dich sorgt? Oder denkst du eigentlich, dass er hier und da deine Unterstützung braucht, weil er sich vielleicht in diesen Bereichen nicht so gut auskennt wie du? In beiden Fällen, und das ist das, was diese Menschenmenge deutlich macht, fordert es enormen Mut, sich dieser Frage zu stellen und den Konsequenzen. Bei allen Begegnungen mit Jesus, die wir uns in den letzten Wochen und Monaten angeguckt haben, als Embryo, als Helfer, als Ermutiger, als der, der heilt, als Gekreuzigter, als Auferstandener, als der, der Sehnsüchte stillt. In der ganzen Bibel geht es um diese eine Person, Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Retter, den Erlöser dieser Welt, der weiß, was er tut und was er getan hat. Und er will dir begegnen. Und das ist keine Einladung zu einer Party, aber das ist eine Einladung zu einem Weg, der auf einer ewigen Party endet. Und ich fand es interessant, obwohl Jesus an dieser Stelle hier so ehrlich ist, sind ihm insgesamt schon Milliarden von Menschen gefolgt und waren bereit, ihm wirklich zu vertrauen, weil es die Wahrheit ist. Ich möchte gerne dazugehören und ich möchte gerne eine Kirche mitleiten, in der man Jesus begegnen kann, in der man zweifeln kann, in der man Fragen stellen kann, in der man sagen kann, ich würde gerne, aber ich schaffe das nicht. In der man sagen kann, ich bin gerade gut dabei, kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du in den anderen Jesus sehen? Ich möchte schließen mit einem Zitat von C.S. Lewis, einem englischen Philosophen und Autor. Er schreibt in seinem Buch: Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verlier dein Leben und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und Lieblingswünsche an jedem einzelnen Tag und dem Tod deines Körpers am Ende. Unterwirf dich mit jeder Faser deines Wesens und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Suche dich selbst und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Doch suche Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe.